Deutschlandfunk zur Diskussion.
Unter Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Einen schönen guten Abend. Die UNO-Vollversammlung hat vor einer Stunde den russischen Einmarsch in der Ukraine mit großer Mehrheit verurteilt. Doch auch an diesem siebten Kriegstag hält die russische Offensive unvermindert an. Die USA, die EU, die NATO, der gesamte Westen haben zum Mittel des Finanz- und Wirtschaftskrieges gegriffen, um den Druck auf Russlands Präsidenten zu erhöhen. Und die ukrainische Armee leistet nach wie vor erbitterten Widerstand. Diese Meldungen im Nachrichtenstaccato sind zugegeben völlig unvollständig. Unvollständig mit Blick auf die militärische Lage, die wir gar nicht seriös einschätzen und schon gar nicht überprüfen können. Und unvollständig natürlich auch mit Blick auf die humanitäre Situation. Niemand weiß, wie es den Menschen in den Städten und Dörfern, in den Kellern und U-Bahn-Schächten wirklich geht. Ich las heute Nachmittag einen Tweet eines ukrainischen Soldaten, der schrieb: Wir sind in Mariupol eingeschlossen und es gibt keinen Weg hinaus. Bitte vergesst uns nicht. Putins Angriff und Strategien der Abwehr, das ist heute Abend das Thema unserer Diskussion bis 20 Uhr. Ich darf Ihnen unsere Gäste vorstellen, die uns begleiten und versuchen werden, Antworten auf Fragen zu finden, die uns alle, glaube ich, umtreiben. Ich begrüße Jana Pugliarin, sie ist Europa- und Sicherheitsexpertin des European Council on Foreign Relations, ein Think Tank. Guten Abend, Frau Pugliarin.
Guten Abend.
Aus Washington ist uns Konstanze Stelzenmüller zugeschaltet. Sie arbeitet für die Brookings Institution. Hallo, Frau Stelzenmüller.
Guten Abend nach Berlin.
Und hier in Berlin kann ich zwei Kollegen begrüßen, die die Ereignisse von hier aus verfolgen. Das ist Daniel Brössler. Er ist Parlamentskorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Er war auch Korrespondent in Moskau. Grüße, Herr Brössler.
Guten Abend.
Und Jörg Lau ist Auslandsredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Ich freue mich, hier zu sein.
Und ich danke, dass Sie sich alle die Zeit genommen haben, mit uns ein paar Probleme anzusprechen, die Lage kurz einzuschätzen, bevor wir uns mit einigen wichtigen Aspekten und Folgen dieser Krise beschäftigen. Herr Brössler, die Angriffe konzentrierten sich heute auf die Städte Charkiw im Nordosten und Cherson im Süden des Landes. Wann ist denn mit diesem befürchteten Großangriff auf die Hauptstadt Kiew zu rechnen? Was meinen Sie?
Da will ich gar keine Vorhersage wagen. Zum einen, weil ich das seriös nicht einschätzen kann und ja auch Vorhersagen bisher oft falsch waren. Man hat nicht mit diesem starken Widerstand der ukrainischen Armee gerechnet und nicht damit, dass die russischen Streitkräfte so vergleichsweise langsam vorankommen. Klar ist nur, das Grauen, das wir jetzt schon sehen, das wird sich dann noch potenzieren.
Frau Pugliarin, das sieht ja immer mehr nach einem Städtekrieg aus. Haben Sie das Gefühl, dass dieser Krieg möglicherweise immer brutaler wird?
Ich denke, das ist zu befürchten, weil Putin bislang seine Ziele eben noch nicht erreicht hat. Nicht so leicht, wie er sich das vorgestellt hat. Und er muss diesen Krieg gewinnen, deswegen wird er eskalieren. Wir kennen die grausamen Bilder aus Grozny. Wir wissen, wozu die russische Armee fähig ist. Und auch wenn, ich glaube, das nicht das ursprüngliche Ziel war, die Zivilbevölkerung massiv von diesen Bomben zu treffen, ist das, glaube ich, unvermeidbar.
Daniel Brössler hat es gerade schon gesagt, Herr Lau. Wladimir Putin hat sich offenbar einen schnelleren Vormarsch erwartet, hat er sich verschätzt in mehrfacher Hinsicht gleich. Nicht nur was die Gegenwehr angeht der ukrainischen Armee, sondern auch was die internationalen Reaktionen angeht.
Das kann man sagen. Wir sehen die Einheit des Westens, aber auch darüber hinaus. Sie haben es erwähnt, in der UNO eine breite Front, die sich aufstellt gegen Russland, 141 Staaten, beileibe nicht nur westliche Staaten. Und er hat sich, glaube ich, auch unterschätzt, was die Schnelligkeit bei den Sanktionen und die Durchschlagskraft dieser Sanktionen angeht. Und schließlich auch, was Deutschlands Haltung angeht, glaube ich, hat er sich auch verschätzt.
Konstanze Stelzenmüller in Washington. Präsident Joe Biden hat gestern vor beiden Kammern des Kongresses seine Rede zur Lage der Nation gehalten, the State of the Union. Man sah einen Präsidenten, der sehr entschlossen wirkte, aber auch vielleicht erleichtert über die geschlossene Haltung des Westens. Wie haben Sie ihn erlebt?
Ja, also ich war gestern Abend in der Tat bei Claudia Buckenmeier im ARD-Studio, um mitzukommentieren. Habe mir das also nicht nur angeschaut, sondern auch gleich dazu meine Meinung abgegeben. Ich fand, das war der stärkste Teil seiner Rede. Es war auch offensichtlich der, wo sich die Republikaner, die noch in der Vorwoche oder jedenfalls die, was man die, vielleicht die Sarah-Wagenknecht-Fraktion der Republikanischen Partei bezeichnen muss. Also unempathisch und unbelehrbar und entschlossen pro Putin, natürlich mit Herrn Trump an der Spitze. Das haben die Republikaner sich gestern Abend nicht getraut, sondern haben fleißig mitapplaudiert. Einige davon trugen auch gelb und blau, die ukrainischen Farben. Aber wichtig ist, dass der Präsident auch ganz klar gemacht hat, dass es ihm darum ging, die amerikanischen Bürger zu beruhigen. Er hat zweimal gesagt, we are going to be okay, you are going to be okay, dass Amerika sich auf keinen Fall in einen Krieg der NATO mit Russland verwickeln lassen werde.
Joe Biden hat darauf aufmerksam gemacht, dass er Monate damit verbracht hat, eine internationale Koalition freiheitsliebender Nationen, wie er sagte, aufzubauen und ungezählte Stunden damit verbracht hat, um die europäischen Verbündeten zu vereinen. Was ist der Anteil des amerikanischen Präsidenten an der Geschlossenheit der EU und an der Kehrtwende von Bundeskanzler Scholz in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik?
Ich glaube, der ist ganz erheblich. Also ich glaube, und das werden sicherlich auch die anderen drei Kollegen sagen, wir alle wissen natürlich, dass es eine graduelle Entwicklung gegeben hat in der deutschen Sicherheitspolitik, deren Beginn ich, glaube ich, mit dem russischen Krieg gegen Georgien 2008 datieren würde. Aber diese Schubumkehr vom Sonntag, die ist mehreren Dingen geschuldet, unter anderem glaube ich auch der Tatsache, dass ein russischer Präsident da steht und einen jüdischen Präsidenten als Nazi bezeichnet und ihm einen Genozid vorwirft, während er seine Zivilbevölkerung rücksichtslos bombardiert. Aber ja, die Amerikaner haben, glaube ich, hier einen erheblichen Einfluss gehabt. Es ist wirklich eine der bemerkenswertesten Entwicklungen in dieser Administration nach dem Debakel des Afghanistan-Abzuges und dem misslungenen U-Boot-Deal AUKUS im Sommer eine unglaublich geschlossene Umarmungspolitik gegenüber den europäischen Alliierten zu betreiben, unter besonderer Berücksichtigung der EU. Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass diese Administration ganz genau weiß, dass in einer Lage, wo die wirtschaftlichen Sanktionen und Exportkontrollen die schwerste, größte Waffe ist, die der Westen hat gegenüber Russland, die Europäer nicht nur ein sozusagen Legitimität produzierendes Add-on sind, sondern tatsächlich entscheidende Partner. Und das ist vielleicht die Ironie dieser Situation. Wir sind auf einmal, glaube ich, zum ersten Mal in der Nachkriegszeit in einer Lage, sozusagen nicht nur mit demselben Gewicht wie die Amerikaner die Last des Bündnisses zu tragen, sondern sogar noch etwas mehr Kosten zu tragen als die Amerikaner.
Man wäre ja gerne Mäuschen gewesen, Frau Pouliarin, an diesem Wochenende. Wie muss man sich das vorstellen? Da gab es Druck auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite von Seiten der USA die Zusicherung, dass die beiden Administrationen jeden Eindruck vermeiden würde. Die Bundesregierung und die EU handelten nur unter amerikanischem Druck. Kann man sich das so vorstellen?
Also ich bin bei Constanze Stelzenmüller, dass ich glaube, es gibt eine Entwicklung in der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik jetzt schon seit einer ganzen Weile, unabhängig auch von Russland. Ich glaube, über die Kosovo-Intervention, über die Reden dann 2014, über die neue Verantwortung, die Krim, die Lieferung von Waffen an die Peschmerga 2014. Ich glaube, dass wir eine ganze Reihe von Ereignissen sehen, die immer mehr gezeigt haben, Deutschland muss mehr tun. Die Verbündeten und Partner haben immer wieder an Berlin appelliert und gesagt, ihr seid das größte Land, ihr habt ein politisches und wirtschaftliches Gewicht, das ihr nicht militärisch in die Waagschale werft. Das muss sich ändern, ihr müsst mehr tun. Und ich glaube, dass es schon gehört wurde, wobei Berlin sich auch immer gerne wieder taub gestellt hat und so in so einen Totstellreflex und nichts, also dann nicht reagiert hat. Aber ich glaube, es gab schon jetzt eine Mischung aus großem Druck auf Berlin, gerade auch was die Nord Stream 2 Pipeline betrifft. Da hat die beiden Administrationen ja auch sehr klar gemacht, was die Erwartungen sind. Aber ich glaube, all das wäre nicht möglich gewesen, wäre nicht auch Berlin über die Jahre hinweg immer mehr auch bereiter gewesen, sich selber auch zu verändern. Also ich glaube, dass wir diese Debatte lange haben mit Rückschlägen, aber der Boden war auch ein Stück weit schon bereitet.
Was da stattfand am Sonntag im Deutschen Bundestag, Daniel Brössler, Sie haben es verfolgt. Das war ja irgendwie ein Krimi. Man war atemlos, ob des Tempos, wie dieser Paradigmenwechsel von Olaf Scholz eingeleitet worden ist. Was ist da passiert?
Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, mit keinem anderen Wort zu bezeichnen als mit dem, das Olaf Scholz gebraucht hat, nämlich Zeitenwende. Was ist passiert? Ich glaube, man muss sich da zunächst Olaf Scholz anschauen, der ja in Washington war, der in Kiew war und der in Moskau war. Und glaube ich, schon in Moskau, auch wenn er da noch ein bisschen Hoffnung vielleicht hatte, schon sehr erschrocken war nach der Begegnung mit Wladimir Putin. Und nachdem dann dieser Krieg begann, glaube ich, müssen wir wirklich sagen, gab es bei Olaf Scholz ein tiefes Erschrecken. Und ich glaube, dass das nicht nur mit der Ukraine zu tun hat, sondern es gibt da eine Erkenntnis, dass wir bedroht sind, dass Deutschland bedroht ist, dass Europa bedroht ist und dass dieser Bedrohung nicht anders zu begegnen ist als mit Abschreckung und militärischer Stärke. Ich glaube wirklich, dass er davon überzeugt ist. Da mag dann auch noch amerikanischer Druck hinzukommen. Ich glaube gar nicht, dass der dann in der letzten Phase so nötig war. Also da ist schon eine tiefe Überzeugung. Es kann auch sein, dass es eine gewisse, dass die Stärke der Reaktion auch vielleicht mit dem Gefühl hat, anfänglich ein bisschen zu zaghaft gewesen zu sein. Dieser Eindruck sollte vielleicht verwischt werden, aber ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, es gibt da zumindest bei Olaf Scholz eine Erkenntnis und der ist er gefolgt mit diesem Quantensprung. Es stimmt, dass es eine Veränderung in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik über die vergangenen Jahre gegeben hat. Aber das, was wir hier sehen, ist wirklich ein Quantensprung. Die Frage, die sich stellen wird, ist, Olaf Scholz ist da klar, aber wird die Ampelkoalition in toto klar sein? Ich glaube, da kommen große Probleme auf den Kanzler zu in der SPD und auch bei den Grünen. Er hat seine Koalition, von der FDP mal abgesehen, mit diesem 100-Milliarden-Paket überwältigt. Und es ist noch nicht gesagt, dass das tatsächlich auch bis zum Ende gelingen wird.
Herr Lau, wo würden Sie diese Bruchlinien festmachen, die Daniel Brössler gerade angesprochen hat? Auch in der Tatsache, dass es ja galt, ganz schnell Abschied zu nehmen von dem alten Glaubenssatz, Wandel durch Dialog und man muss nur auf Russland zugehen.
Ja, also ich glaube, das Entscheidende ist auch die andere Seite hier, also die Brutalität Putins und dieser schockhafte Moment, wo man hat feststellen müssen, die Reisen nach Kiew und Moskau waren vergebens, man ist letztlich verschaukelt worden, belogen worden. Und das hat das Kartenhaus, als dass ich diesen Glauben immer schon in den letzten Jahren angesehen habe, die Entspannungspolitik der 70er Jahre könne man mit diesem aggressiven Putin einfach weiterführen, zum Einsturz gebracht. Ich möchte ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich sehe nicht diese kontinuierliche Entwicklung. Die Regierung hat sich noch am Tag vorher öffentlich gegen das gestellt, was sie dann vollzogen hat. Und es gibt hier ein Problem, nicht nur mit den Parteien, die jetzt nachziehen müssen, sondern auch mit der Gesellschaft, die völlig unvorbereitet in diese neue Phase, diese Zeitenwende gestoßen wird. Vorher waren Waffenlieferungen aus historischen Gründen nicht möglich. Auf einmal gibt es keine Alternative dazu. Und ich stimme zu, dass es keine Alternative in der jetzigen Situation gibt. Aber das wird sehr viele Nachfragen mit sich bringen, zu Recht. Und das muss jetzt sozusagen nachgeholt werden, dieses Begründen.
Frau Stelzenmüller, es geht ja nicht nur um dieses Sondervermögen von 100 Milliarden Dollar für die Bundeswehr, sondern es geht ja auch um die Zusage, 2% des Bruttosozialprodukts und darüber hinaus bezahlen wir. Wie ist das in Washington angekommen? Das war ja schon eine Forderung von Donald Trump.
Ja, das ist richtig. Also ich muss sagen, hier waren ja die Kritik sehr, sehr scharf. Ich habe das schon im Sommer erlebt, als die Kanzlerin und dann noch Finanzminister Scholz versucht haben, noch Sanktionen abzuwenden von der Pipeline Nord Stream 2. Und die, also wie scharf der Ton wurde. Und das stieß an zu einem wirklich Stahlgewitter vor dem Kanzlerbesuch Anfang Februar. Mhm. Das war der Moment, wo, glaube ich, auch die hiesige Botschaft ein paar Branddepeschen nach Hause geschrieben hat. Und
Berlin,
gesagt hat,
wir haben ein
also,
Problem.
Wenn ihr jetzt nicht... Berlin, wir haben ein Problem, exakt. Und ich glaube, das ist auch unterstützt worden im Laufe der vergangenen Wochen dann seitdem, also durch Branddepeschen von allen osteuropäischen Botschaften.
Frau Pudier,
nach allem, was ich so höre. Und ja, Also mit anderen Worten, die Kritik war sehr scharf und auch der Kanzler, also wenn ich das noch sagen darf, der Auftritt des Kanzlers hier in Washington, der war noch in der Pressekonferenz mit dem Präsidenten, fand ich bemerkenswert hölzern. Der Präsident hat ihn praktisch auf irisch-katholische Weise umarmt und dem Kanzler fiel nichts ein, als zu sagen, ja, und wir zahlen auch wahnsinnig viel Geld an die Ukraine. Er ist wohl bei einem Abendessen mit Senatoren sehr viel besser gewesen und das hat dann viel bewirkt.
Ja.
Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf die Koalition und die Opposition, die Scholz jetzt hat, weil ich finde dieses Paket unglaublich clever gemacht von Scholz, weil jede der Koalitionsparteien im Prinzip eine heilige Kuh schlachten musste und deswegen ein wirkliches Interesse daran hat, dass das jetzt funktioniert. Die FDP stimmt diesem Milliardenpaket zu und hat eigentlich einen Wahlkampf gemacht, schwarze Null, ausgeglichener Haushalt, keine Neuverschuldung. Also das ist ein großer Schritt auch für die FDP. Die Grünen haben Wahlkampf gemacht und gesagt, keine Waffen in Krisengebiete und überhaupt weniger Waffenexporte und grundsätzlich auch Nuklearpolitik, wollten sie ja den Atomwaffenverbotsvertrag, der ist ja im Koalitionsvertrag, der Beobachterstatus, also eine ganz andere Richtung als das, was wir jetzt sehen. Und die SPD, die hat, ich finde schon, Nord Stream 2 als heilige Kuh jahrelang wie eine Monstranz gehegt und gepflegt. Und muss eben in ihrer Russlandpolitik jetzt massiv eingestehen, dass Fehler gemacht wurden. Also alle Koalitionsparteien müssen was auf den Tisch legen, was ihnen wehtut, was sie im Wahlkampf noch anders versprochen haben. Und sie können das rechtfertigen durch den Krieg. Aber ich glaube, alle haben ein Interesse daran, dass das jetzt funktioniert und nicht, dass sie sich jetzt gegenseitig zerfleischen und torpedieren, weil alle müssen ja vor ihren Wählern rechtfertigen, warum sie das gemacht haben.
War das, Herr Brössler, eine ähnliche Gemengelage für die EU, die ja einen eben vergleichsweise eben solchen Zeitenwende, eben solche Zeitenwende hingelegt haben?
Ja, also das kann man nicht anders sagen. Ich war auch mal Brüssel-Korrespondent und ich hätte mir damals nicht träumen lassen, mal zu hören, dass die EU Geld sammelt, um Waffen zu liefern. Das ist tatsächlich ein ganz entscheidender Moment, in dem eigentlich jetzt erst langsam wahr wird, worüber wir seit Jahren reden, Stichworte, die von Emmanuel Macron kommen, europäische Souveränität, das scheint sich jetzt tatsächlich zu materialisieren. Warum? Weil da, glaube ich, das Gleiche zu beobachten ist, die Europäer sehen sich tatsächlich im Kern bedroht und tun sich zusammen. Auch da wieder ein bisschen ähnlich wie im deutschen Binnenverhältnis, dass ich nicht ganz so optimistisch sehe, wird es in der EU natürlich dann sein, dass Konfliktlinien trotzdem bleiben. Haben wir jetzt keinen Streit mehr um die Rechtsstaatlichkeit und dergleichen? Das werden wir sehen. Aber trotzdem glaube ich, dass der, ja, wenn man es so sagen will, der äußere Gegner oder auch äußere Feind die EU tatsächlich zusammenschweißen wird. Ich glaube nicht, dass jetzt in allernächster Zeit es da klein-klein geben wird, sondern tatsächlich ein Zusammengehen.
Man musste sich ja die Augen so ein bisschen reiben, dass sich die 27 Mitgliedstaaten da so schnell geeinigt haben auf zum Beispiel Waffenlieferungen, 450 Millionen oder auf die Maßnahmen des Finanzkrieges. Aber noch erstaunlicher war für mich, Herr Lau, die Einheit in der Flüchtlingsfrage. Die EU-Mitgliedstaaten machen die Grenzen auf, Polen, Ungarn, Dänen ziehen mit. Sowas hätte sich die Kanzlerin 2015 gewünscht. Wie ist das zu erklären?
Naja, das ist einmal damit zu erklären, dass Polen hier das vorher blockiert hat und sich nicht beteiligen wollte an der Verteilung der Flüchtlinge, unmittelbar betroffen ist als Nachbar. Dazu muss man aber auch sagen, die Polen waren, was die Ukraine angeht und auch Belarus, immer schon großzügig. Das ist etwas, was hier im Polenbild fehlt. Und jetzt haben die natürlich ein ganz anderes Interesse daran, dass man da nicht eine Politik der geschlossenen Grenzen macht. Das hilft sicherlich. Es ist eine andere, unmittelbare Art von Betroffenheit Europas hier durch diese Ukraine, die jetzt immer mehr als Teil Europas erscheint, in dem Moment, wo Putin versucht, genau das zu verhindern, dass es in diese Richtung geht.
Diese Betroffenheit der EU, Frau Poulerin, wird die auch durchschlagen bei dem verzweifelten Appell von Volodymyr Zelensky, dem Präsidenten der Ukraine, nehmt uns auf, schafft eine Möglichkeit eines Schnellverfahrens, zumindest besorgt uns einen Kandidatenstatus, oder ist das völlig illusorisch?
Das ist auf jeden Fall extrem problematisch. So viel Sympathie ich für diesen Wunsch habe natürlich. Aber wenn man jetzt mal die realpolitische Brille aufsetzt, also es wird nur gehen, dass man eine Mitgliedschaftsperspektive für die Ukraine wirklich realistisch eröffnet, wenn Russland im Prinzip diesen Krieg verliert. Also Russland wird es nie zulassen. 2014 ist ja die Annexion der Krim passiert in Reaktion auf das Assoziierungsabkommen mit der EU. Also wir müssen uns nicht vormachen, dass eine NATO-Mitgliedschaft, also dass eine EU-Mitgliedschaft irgendwie verträglicher ist im
Kreml.
Das ist
genauso provozierend für Putin.
So, und ich glaube, was wir vor allen Dingen vermeiden müssen, ist, dass wir wieder falsche Hoffnungen schüren. Dass wir jetzt quasi sagen, ihr werdet so eine Art Ehrenmitglied der Europäischen Union. Der Weg zur EU-Mitgliedschaft ist lang. Selbst die Finnen haben 2 Jahre gebraucht. Es müssen die Mitgliedstaaten zustimmen. Das muss teilweise durch Referenden abgesegnet werden in den Mitgliedstaaten. Wir müssen auch uns überlegen, was das für eine Dimension wäre. Die Ukraine wäre der quasi 5. Mitgliedstaat. Das hat mit Stimmrechten zu tun und so. Und ich würde es mir wirklich wünschen, dass die Ukraine in Frieden diesen Weg gehen kann. Ich habe nur wirklich Sorge, dass wir wie vor 2014 irgendwelche Hoffnungen schüren, die wir da nicht erfüllen. Und dass wir die Menschen, die da jetzt so heldenhaft kämpfen, dass man es wirklich fast nicht erträgt, mit welchem Mut da gekämpft wird. Und dass sie eigentlich, wir dann jetzt sagen, ja, ihr werdet Mitglied, und dass wir sie dann wieder hängen lassen, weil es dann einfach an so vielen Kleinen hängt.
Frau Stelzenmüller in Washington.
Darf ich dazu einen Vorschlag machen? Ich finde, Jana Polyarin hat natürlich völlig recht. Ne? Also hier ist die Europäische Union, wie man in Amerika so schön sagt, ahead of its skis. Also der hat sich etwas zu weit nach vorne gebeugt und riskiert da, die politische Balance zu verlieren. Wie sich im Übrigen auch schon gezeigt hat bei dem Versprechen der EU, Kampfjets an die Ukraine zu liefern, das sie dann wieder zurückgezogen hat. Sowas ist natürlich unüberlegt und auch fatal, weil es auch die Glaubwürdigkeit der EU untergräbt. Aber ich glaube, was man tun kann, ist Folgendes sagen. Erstens, wir sagen niemals nie, sondern unsere Tür bleibt prinzipiell offen, auch für die Ukraine. Und erst recht lassen wir uns das von niemandem verbieten, der gerade versucht, ein souveränes Land an unseren Grenzen sozusagen blutig in die Unterwerfung zu zwingen. Was wir sagen können und müssen, ist, dass wir aus vergangenen EU-Erweiterungen gelernt haben, dass die Verfahren, mit denen EU-Erweiterungen vollzogen werden, nämlich mit der sozusagen aufgezwungenen Übernahme des gesamten sogenannten Acquis communautaire, also aller Regeln und institutionellen Vorrichtungen der Europäischen Union, sich als zunehmend belastend für fragile Ökonomien und Demokratien erwiesen hat und dass wir da ein neues Verfahren finden müssen, das maßgeschneidert ist für das Kandidatenland, wo wir uns ganz genau gemeinsam anschauen, wie es um die Institutionen, die demokratische Kultur, die Wirtschaft steht und dann gemeinsam einen Transformationsprozess einleiten, an dessen Ende sich die Frage praktisch von selbst positiv beantwortet. Ja? Und das ist, glaube ich, der Ausweg hier. Aber vorerst geht es um humanitäre Hilfe und darum, Putin zu sagen, dass er sein Land und vor allen Dingen Putins Verbündeten in seinem Machtkreis zu sagen, das, was dieser Mann da gerade macht, führt dieses Land ins Verderben und ist auch ihr politisches Ende. Und wenn ihr dem nicht ein Ende setzt, dann werdet auch ihr mit untergehen.
Sie hören den Deutschlandfunk zur Diskussion Putins Angriff und Strategien der Abwehr. Bei uns im Studio ist Jana Polyarin vom European Council on Foreign Relations. Aus Washington haben Sie gerade gehört, Constanze Stelzenmüller von der Brookings Institution. Und hier in Berlin sitzen Daniel Brössler von der Süddeutschen Zeitung und Jörg Lau von der Zeit. Und Herrn Lau will ich fragen, wir haben gerade geguckt auf die Zeitenwende in Berlin. Wir haben geguckt auf die Zeitenwende in Brüssel. Wir wollen noch ganz kurz gucken auf die NATO als Akteur. Kann man denn sagen, dass die NATO mit dieser Krise, mit diesem Krieg zu ihrer ursprünglichen Bestimmung zurückgefunden hat, nämlich ein Verteidigungsbündnis zu sein?
Ich würde es hoffen. Ich habe schon länger kritisiert, dass die NATO sich ihren Lebenszweck in Regionen sucht, wo sie nichts verloren hat. Ich habe das auch mal polemisch zu dem Vorhaben gesagt, dass die NATO sich jetzt um China kümmern soll. Ich glaube, das neue strategische Konzept, dass die NATO bis zum Juni vorlegen will, schreibt sich in gewisser Weise von selbst. Es ist ganz klar, dass ihr Zweck ist, wie im Ersten Kalten Krieg, Europa zusammenzuhalten und gegen ein aggressives Russland zu verteidigen. Und ob sie das kann, ob sie dazu in der Lage ist, das muss sie derzeit beweisen. Sie hat diese Aufgabe vernachlässigt im Rahmen des Interventionismus, der unsere letzten 20 Jahre bestimmt hat, und sie muss dazu zurückfinden.
Ironischerweise ist es ja nun gerade Russland, das näher an die NATO heranrückt, wenn es tatsächlich die Ukraine einnimmt. Ist das eine geopolitische Veränderung, auf die wir achten müssen, Frau Pouliarin? Welche Risiken sind damit verbunden, wenn die NATO gewissermaßen direkt an den Machtbereich von Putins Gnaden heranreicht?
Ja, ich glaube, dass wir dann eine Situation haben, interessanterweise, die Putin immer gesagt hat, dass er sie nicht will, weil er ja immer gesagt hat, im Prinzip rückt die NATO an Russland heran.
Genau so ist es.
Und jetzt sehen wir, es geht ja nicht nur um die Ukraine, also da ist momentan der Krieg, aber was wir oft übersehen ist, dass Belarus ja auch quasi zum russischen Protektorat wurde und dass damit im Prinzip der russische Einflussbereich droht, immer näher an uns heranzurücken. Und das wird massive Folgen haben, glaube ich, auch für die Debatten, die wir führen werden. Es steht im Raum, ob Wladimir Putin Nuklearwaffen in Belarus stationieren möchte. Darüber wurde offen diskutiert. Das wäre ein völlig neues Szenario der Bedrohung auch für die baltischen Staaten und für Polen. Wir werden dann Debatten haben über eine Gegenstationierung in Europa. Und ja, ich glaube, dass diese Konfrontation zwischen der NATO und Russland in der Zukunft immer weiter an Schärfe gewinnen wird und es wirklich darum gehen wird, diese Konfrontation in Grenzen zu halten.
Sieht man das in Washington auch so, Frau Stelzenmüller?
Dass es auf eine lang angelegte Konfrontation hinausläuft?
Ja.
Ja, ich denke ja. Das ist, glaube ich, das ist genau das Szenario, auf das hier die Experten schauen. Und ich glaube, dass das von uns allen, also auf nationaler Ebene, aber auch in Europa und auf Bündnisebene, uns sehr viel abverlangen wird. An Nerven, es wird echte Kosten für uns haben. Und Putin wird sicherlich auch Wege finden, um versuchen, uns zu spalten und dafür möglicherweise auch Peking einzuspannen versuchen. Das wird, glaube ich, eine harte Belastungs-, Nerven- und Resilienzprobe. Und wir sind da gerade erst am Anfang. Aber ich glaube auch, dass Putin das am Ende nicht gewinnt. Es kann sein, dass die Ukraine Putins Afghanistan wird oder das sein wird was Jugoslawien für Milosevic war. Am Ende mit Kriegsverbrechertribunalen.
Ich möchte den früheren Moskau-Präsidenten, Korrespondenten.
Schön wäre das. Herr Brösler.
Daniel Brösler.
Präsident Brösler. Schöner Gedanke.
Es ist ja deutlich geworden in den Reden von Putin, dass er einen imperialen Blick auf die Welt hat. Ja. Er möchte die Welt einteilen in Einflusssphären der Großmächte. Wenn diese These stimmt, dann wäre die Ukraine ja wohl nicht der letzte Baustein im Kalkül Putins.
Das ist völlig richtig und natürlich muss man sich darauf einstellen. Allerdings würde ich einen Gedanken einbringen wollen. Auch Russland ist nicht statisch. Und das, was jetzt gerade passiert, wird Folgen haben für Russland. Wir wissen nur noch nicht genau, welche. Klar ist, dass mit diesem grauenhaften Krieg, der sich da entfaltet, Russland in eine neue Etappe eintritt. Und im Grunde kann Putin das, wie er bisher Herrschaft organisiert hat in Russland, nicht fortführen. Es war immer Repression. Aber es lebte immer auch von einem Einvernehmen mit großen Teilen der Bevölkerung, erkauft eben dadurch, dass es einen moderaten Wohlstand gab. Das bricht gerade zusammen.
Wir reden über Putin und wir reden, Konstanze Stelzenmüller hat das angedeutet, möglicherweise über den Anfang vom Ende Putins. Oder ist Frau Pouliarin diese These überzogen?
Ich glaube, das können wir einfach nicht sagen. Ich glaube, das ist wirklich noch zu früh. Aber ich stimme Herrn Brösler zu, es gibt im Prinzip nur zwei Szenarien. Entweder das ist der Anfang von seinem Ende oder das ist der Beginn einer neuen Phase seiner Herrschaft, die wirklich dann in einen total repressiven, vollautoritären Staat mündet. Und Russland ist schon auf dem Weg dahin gewesen in den letzten Jahren. Ich erinnere an die letzten Duma-Wahlen, die wirklich eine totale Farce waren, an das Verbot von Organisationen wie Memorial, von wirklich der Vergiftung von Nawalny. Also wirklich
der Auftragsmord in Deutschland.
Genau, also wenn wir innenpolitisch nach Russland gucken, dann sehen wir, dass dieses Land in den letzten Jahren in einem massiven Tempo in den vollen Autoritarismus abgeglitten ist. Und ich glaube, das sind wirklich nur diese beiden Szenarien. Entweder das ist der Anfang vom Ende oder das ist der Beginn einer wirklich schlimmen Phase der Unterdrückung in Russland.
Hallau, das führt da direkt zu der Frage, welche Rolle die Sanktionen spielen werden. Glauben Sie, dass die Sanktionen so scharf sind, so vielleicht für Russland sogar so unerwartet sind, dass sie die Legitimation Putins untergraben könnten?
Also auch ich will da jetzt keine Voraussagen machen, wie schnell und wie scharf die wirken, aber man muss sich vor Augen halten, so etwas hat es noch nie gegeben, dass ein so großes Land mit dieser Militärmacht und dieser Vernetzung in die Weltwirtschaft derartig ruckartig isoliert wird. Und nicht nur wirtschaftlich, sondern im Sport, in der Kultur, diplomatisch, wir haben es heute in der UNO gesehen, technisch. Und diese Sanktionen, die sind so massiv, dass die tatsächlich systemdestabilisierend sein können auf lange Sicht. Die beiden Ausgänge, die haben die Kollegen hier skizziert, noch mehr Repression. Aber wie lange das dann Stabilität garantiert auf einer noch dünneren ökonomischen Grundlage, das steht dahin.
Und es ist ja noch die Frage, ob das, was danach kommt, wirklich besser ist. Also das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja nicht so richtig, wer der Nachfolger ist. Deswegen im Nachhinein, eine Kollegin von mir hat bemerkt, dass die Nawalny-Vergiftung für sie jetzt im Nachhinein Sinn macht, weil Nawalny eben jemand war, der Menschen anziehen konnte, der die russische Opposition jetzt vereinen konnte, diese Proteste anheizen konnte. Und es gibt keinen offensichtlichen Nachfolger für Putin gerade.
Aber eines würde ich nicht unterschätzen, nämlich das Ausmaß, in dem dieser Krieg, und der wird ja noch viel hässlicher werden, das russische Selbstbild erschüttert. Ja. Und das wird sich auch durch Propaganda nicht lösen lassen, nur allein. Damit wird man große Teile der Bevölkerung nach einer Weile nicht mehr erreichen. Und das ist ein Problem, mit dem Putin so leicht nicht fertig werden wird. Und das ist eben ein Faktor jetzt, den wir vor ein paar Wochen so noch nicht gesehen haben. Hätte man mich vor ein paar Wochen gefragt, hätte ich überhaupt kein Szenario gesehen oder vor ein paar Monaten vielleicht überhaupt kein Szenario gesehen, in dem Putin seine Macht verlieren könnte. Und das hat sich jetzt zumindest geändert. Ich finde, es ist jetzt unabsehbar, wie es weitergeht. Und das macht ihn natürlich jetzt gerade so unberechenbar auch.
Und gefährlich.
Die russische Regierung hat heute eingestanden, dass es mittlerweile in diesen 7 Kriegstagen 500 Gefallene gab und 1500 Verwundete. Was hat das für die öffentliche Meinung in Russland zu bedeuten? Herr Brössler, wie schätzen Sie das ein?
Ja, das ist genau das Problem, dass es auch schon im Tschetschenienkrieg gab und auch davor. Wenn es nicht mehr zu verheimlichen ist und wenn hier von 500 Toten die Rede ist, können wir davon ausgehen, dass die Zahl deutlich höher ist, dann wird das einfach ein Problem. Die Menschen in Russland sind ja nicht darauf vorbereitet. Ihnen ist gesagt worden, da geht es irgendwie um eine Spezialoperation und die Menschen werden von einem Nazi-Regime unterdrückt. Die Wahrheit, dass hier ein Land überfallen wurde in Europa und zwar ein Brudervolk, die wird sich eben zumindest breiten Bevölkerungsteilen nicht verheimlichen lassen. Und eben auch die Tatsache, dass Särge nach Hause kommen. Und je mehr Särge das sind, desto schwieriger wird das für Putin. Und das wird eben nicht so unter den Teppich zu kehren sein, wie kleinere Verluste aus russischer Sicht, die es vielleicht in Syrien oder anderswo geben mag.
Und da ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt bei dem Wort Brudervolk, muss man noch mal kurz einhaken. Das ist ja nicht ein Krieg, den man irgendwo führt in Syrien, wo man dann fremde Feinde erschießt, die gesichtslos bleiben. Oder Tschetschenien, da gilt das sicherlich auch. Sondern das sind Leute, die sprechen Russisch, wie jetzt in Charkiw. Das sind Leute, die eine Kultur teilen und die sich jetzt aber immer mehr von Russland entfernen. Selbst die, die russischsprachig sind und vielleicht Sympathien haben, sogar für Putin und das Regime. Und das wiederum wird ein Feedback auch nach Russland geben. Und dieses Selbstbild, dass man hier eine Schutzoperation für russischsprachige Unterdrückte macht, das wird in sich kollabieren.
Es ist ja dieser Zweikampf Zelensky-Putin. Und den kann zumindest bei allen, die erreichbar sind in Russland durch nichtstaatliche Medien, den kann eigentlich nur Zelensky gewinnen.
Darf ich einen ganz kurzen Punkt machen? Weil ich finde die Rolle von Zelensky ganz faszinierend. Es hätte ja auch sein können, und ich glaube, damit hat Putin auch gerechnet, dass Zelensky sofort Kiew verlässt, flieht, dieses Angebot der Amerikaner annimmt. Aber dass Zelensky sich jetzt quasi da zum Nationalhelden stilisiert,
ist zum Symbol des Widerstands.
Zum Symbol des Widerstandes. Er hat eine unglaubliche Wirkung, glaube ich, auf diesen Krieg, weil er glaube ich, seinen eigenen Leuten extrem viel Hoffnung gibt und auch, weil Putin sich das ja anders vorgestellt hat. Er dachte ja, man kann diese Regierung vielleicht ganz schnell absetzen und das lässt sich jetzt nicht einfach mehr so machen. Und ich finde diese Rolle von Zelensky total entscheidend.
Das alles klingt so, dass wirklich eine Ordnung zusammengebrochen ist und wir vor einer wirklichen politischen Zäsur stehen. Wie schätzen das die USA ein, Frau Stelzenmüller? Droht eine Phase der Instabilität? Was ist das Risikoassessment Washingtons?
Also ich bin nicht sicher, dass wir schon so weit sind, dass tatsächlich jenseits dieses Konfliktes Umrisse für die nächsten Monate und Jahre zu sehen. Aber wie hier schon gesagt worden ist, es ist völlig unklar, wer Putin ersetzen würde und unter welchen Bedingungen. Und ich glaube, ein Element der Instabilität, von dem wir eigentlich noch kaum gesprochen haben, aber das auch eine Rolle spielen wird, ist, dass anders als zu Zeiten des Kalten Krieges es keinen eisernen Vorhang und keine Berliner Mauer mehr gibt. Und wer sich in Unsicherheit fühlt, kann sich auf den Weg machen und einen Schutz anderswo suchen. Und Gott sei Dank hat die EU allen ukrainischen Flüchtlingen gesagt, sie können ohne formalen Asylantrag 3 Jahre lang Aufenthaltsrecht in der EU bekommen. Aber wir werden auch damit rechnen müssen, dass sich der Brain Drain, wie man hierzulande sagt, also die Auswanderung der Intelligenzia in Russland, dass sich das nun auch fortsetzen wird auf diejenigen in der Mittelklasse, die bisher den Gesellschaftsvertrag mit Putin mehr oder weniger mitgetragen haben, wonach er der Gesellschaft Sicherheit verschaffte unter weit Aufopferung demokratischer Rechte und Hinnahme von zunehmenden Repressionen. Aber das wird sich so nicht mehr halten lassen. Und ich glaube, wir werden eine groß angelegte russische Emigration nach Westen sehen, die auch für uns Konsequenzen haben soll.
Frau Stelzenmüller, das ist alles total wichtig, was Sie sagen, nur wir verstehen Sie kaum mehr richtig, weil die Leitung hier einen massiven Knick hat. Wir haben jetzt die Ursache der Interferenzen ausgemacht. Die Leitung wird immer schlechter. Ich gucke auch besorgt auf die Uhr, weil ich würde gerne noch ein letztes Kapitel aufschlagen und die Frage nach einer möglichen Exit-Strategie stellen. Wie kann dieser Krieg, um Gottes Willen, beendet werden? Es gibt heute Abend erneute Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. Verbinden sich, Herr Brössler, damit irgendwelche Hoffnungen?
Mir fehlt die Fantasie dafür. Es wäre natürlich schön, wenn dabei etwas herauskommen könnte. Nur Stand jetzt sehe ich nicht, dass für Putin alles andere als eine Kapitulation eine Option ist, also eine Kapitulation der Ukraine. Je nachdem, wir können ja den Kriegsverlauf nicht vorhersehen, je nachdem, wie sich das entwickelt, mag sich das ändern. Zurzeit bin ich da sehr pessimistisch. Ich glaube, Putin lässt diese Gespräche führen, um eventuell auszuloten, ob da irgendeine weiße Flagge gehisst wird. Vielmehr verspreche ich mir zurzeit davon nicht. Wie gesagt, mag sich ändern.
Sintalau, die beiden, sag ich mal, Russland und die Ukraine, noch in der Lage, aus eigener Kraft herauszufinden aus diesem Krieg, aus dieser Krise? Oder braucht es hier Vermittlung?
Vermittlung ist grundsätzlich gut. Ich glaube nur nicht, dass sie im Moment sehr viel erreichen kann. Denn über die zentralen Anliegen von Herrn Putin kann nun mal nicht verhandelt werden. Also es ist der Ukraine, der Führung dort nicht möglich, irgendwelche Zugeständnisse zu machen, wie sie Herrn Putin vielleicht befriedigen könnten. Also zu sagen, lässig, wir geben auf, wir nehmen das zurück mit dem Antritt, mit dem Antrag auf EU-Aufnahme. Die Sache mit der NATO war auch falsch. Wir verzichten auf Gebiete. Ihr könnt hier eine Marionettenregierung einsetzen. Das geht ja alles so weit. Die russische Position ist derart maximal, dass ich nicht sehe, wie da eine Vermittlung etwas erreichen könnte. Jenseits von vielleicht mal einem Waffenstillstand, aber ich bin überzeugt, der russische Präsident wird mit Gewalt versuchen, seine Ziele zu erreichen.
Ich sehe zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwei Denkschulen in Anführungszeichen. Die eine sagt, das ist das Ende der Diplomatie, wir müssen Putin einfach Grenzen setzen, wir müssen ihn zur Aufgabe zwingen. Und die zweite sagt, wir setzen doch auf Dialog und Einsicht, wir müssen Putin eine gesichtswahrende Lösung anbieten. Frau Bullerin, können Sie sich das vorstellen?
Na, ich bin dabei Herrn Laue. Mir fällt die Fantasie für die gesichtswahrende Lösung, weil die putinschen Forderungen maximal sind. Es wurde ihm ja schon viel angeboten. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Es wurde ihm, die Amerikaner haben angeboten, wir reden über Rüstungskontrolle, wir reden über Stationierung von Waffensystemen, wir reden über Übungen. Es wurden ja schon alle möglichen Dinge versucht, die im Bereich des Möglichen gewesen wären. Putin war daran nicht interessiert. Mir fehlt allerdings auch die Fantasie, mir eine militärische Lösung vorzustellen. Weil wenn Putin jetzt tatsächlich ernst macht und, also ich kann mir die Absetzung von Zelensky vorstellen, auch die Ermordung, das quasi die Zerstörung des ganzen Landes. Aber was kommt danach? Ich glaube nicht, dass sich die Ukraine so leicht besetzen lässt, dauerhaft, und dass das Russland schafft. Deswegen ist mir momentan weder für die Verhandlungslösung noch für die quasi militärische Lösung im Putin Sinne, ist mir plausibel, wie das ausgehen soll.
Herr Brössler, was ist Ihr Worst-Case-Szenario in wenigen Worten?
Das ist das Worst-Case-Szenario gewesen, das wir gerade gehört haben, nämlich ein langer Krieg. Ich könnte mir vorstellen, dass es eben kurzfristig Russland gelingt, Teile der Ukraine zu kontrollieren, aber das wird weitergehen und es kann lange gehen.
Was kann bestenfalls passieren, Herr Lau?
Bestenfalls dass Russland Grenzen gesetzt werden, nicht militärischer Art. Dazu haben wir von vornherein gesagt, das machen wir als NATO nicht, die Ukrainer können es nicht. Bestenfalls kommt er in solche Schwierigkeiten durch die Sanktionen, dass das eine Destabilisierung in Russland herbeiführt, vielleicht im Herrschaftsapparat. Das ist für mich ein gutes Szenario, aber ob das dann den Ukrainern unmittelbar hilft, weiß ich auch nicht.
Was haben die Europäer, was hat die NATO, was haben die USA noch in der Hinterhand, um den Druck zu erhöhen, Frau Bullerin?
Also ich glaube, dass wir schon ziemlich am Ende der Fahnenstange sind und dass wir müssen jetzt durchhalten. Es geht jetzt wirklich ums Durchhalten, auch gegen unseren Bevölkerungen zu vermitteln. Die Kosten müssen wir jetzt tragen.
Das war unsere Sendung zur Diskussion an diesem Mittwochabend. Putins Angriff, Strategien der Abwehr. Ich glaube, wir haben ganz wichtige Aspekte angesprochen. Viele neue Aspekte werden sich noch in den Vordergrund schieben. Die Flüchtlingsfrage, die humanitäre Katastrophe dieses Krieges, die Frage der wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen und so weiter und so weiter. Wir bleiben im Gespräch, denn wir müssen versuchen, alles das zu verstehen und irgendwie einzuordnen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Jana Pullerin vom European Council on Foreign Relations, Konstanze Stelzenmüller, die wir zum Schluss nicht mehr gehört haben, Daniel Brössler und von der Süddeutschen Zeitung und Jörg Lau, und am Mikrofon war Thilo Kössler. Und wir alle wünschen Ihnen und uns einen schönen guten Abend.